Hallo und herzlich willkommen bei den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist mein Bruder, der Lukas. Wir lieben alles, was mit Filmen, Serien und spannenden Geschichten zu tun hat. Zusammen wollen wir uns unterhalten und austauschen, was wir in unseren Recherchen herausgefunden haben. Und wir begeben uns auf die Suche nach den versteckten Easter Eggs. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu den Super Streaming Brothers. Ich bin der Martin und bei mir ist der Lukas.
Hallo.
An einem wunderschönen, heißen Tag. Hm. Was hast du heute gemacht?
Arbeit.
Ich nicht.
Wir waren in Bayreuth, ne?
Nee, wir waren gestern in Bayreuth und heute waren wir im Grundstück. Ich habe Bäume geschubst und geschwitzt.
Du musst dir noch später die Pumpe geben.
Eine Pumpe?
Für die Matratze.
Ja. Oh, für welche Matratze? Eine Luftmatratze? Hast du mir das geschrieben?
Das hat die Mama mit dir besprochen. Dass du eine Pumpe hast.
Ah. Ja. Ich werde eine haben.
Mhm.
Okay. ich gehe davon aus.
Okay.
Genau. Gut. Dann. Ah, und mein Auto ist kaputt. Das heißt, ich brauche wieder ein neues.
Habe ich schon gehört. Der Citroën aber, oder?
Nee, der Peugeot.
Meine ich doch.
Ja. Mal schauen, was es jetzt wird. Morgen sind wir beim Sakanchi und schauen mal, was wir da kriegen.
Okay.
Gut. Dann lasst uns doch mal ins Quiz einsteigen.
Warum hast du hier keinen Dings drauf, Alter?
Normalerweise ist es so, dass... Echt? Du kannst auch auf Überspringen gehen.
Ja, aber das kommt gar nicht so weit, dass ich das machen muss.
Ah, okay. Wir haben unser Quiz und die erste Frage lautet, oder es steht 6 zu 6 insgesamt, Frage 119 insgesamt. Genau, wer zuerst 11 hat, gewinnt die Staffel und beendet gleichzeitig die Staffel. Genau. Schätzfrage zuallererst mal. Wie viele Star Trek Filme umfasst die originale Filmserie um Captain Kirk?
Wie viele Filme, oder?
Star Trek Filme, ja.
Wie viele Star Trek Filme? Boah. Also so insgesamt sind es ja weit über 20. Also insgesamt halt mit allen Dingern wahrscheinlich, hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Okay, was hast du?
Ich habe 7.
Ich habe 6.
Ah, okay.
Ich weiß auf jeden Fall, dass es 4 sind.
Okay, gut.
Und ich glaube, es sind noch 2 weitere.
Okay. Ist schon nah dran. Also, dass wir beieinander bei nah dran sind.
Ich hätte zuerst 7 dastehen.
Okay.
Genau, auf 6 Runden.
Ist nicht 9 oder 10 der erste Kontakt oder so?
Wie 9 oder 10?
Der Film 9 oder 10 der erste Kontakt? Egal. Ich weiß, irgendwo, den ersten Kontakt ist da, wo sie in die Vergangenheit reisen, dann treffen wird das erste Mal,
zwischen
dass Vulkan die Menschen mit, genau.
Ja, ich weiß.
Und das ist, glaube ich, 9 oder 10. Deswegen dachte ich, irgendwo davor muss es sein, weil das war mit Picard. Nee, mit...
Keine Ahnung.
Ja.
Exakter Treffer.
Was? Okay, gut. Dann ist das eine Minus. Okay, nächste Frage.
120, oder Frage 20. Also, für eine starke Fantasie ist Regisseur Tim Burton bekannt. Ebenso, dass dieser in 8 seiner Filme mit Johnny Depp zusammenarbeitete. Welche Schauspielerin spielt in 7 seiner Filmen mit? Weißt du's? Okay, was hast du?
Helena Bonham Carter. Nein? Hast du's nicht?
Nein, woher auch? Ich habe keinen einzigen von ihm geschaut, von den Filmen.
Du hast keine Tim Burton-Filme geschaut?
Das, wenn überhaupt nur Dings, Nightmare on Elm Street.
Du meinst Nightmare Before Christmas?
Meine ich doch.
Ja. Er hat seinen eigenen Stil halt. Was hast du auch geschrieben?
Demi Moore.
Okay.
Keine Ahnung.
Okay. Sehr schön. Ausgleich, ganz wichtig.
Okay. Einer der bekanntesten Actionfilme ist gleichzeitig ein Weihnachtsfilm. Wer spielt den Antagonisten in Stirb langsam?
Was hast du?
Ich habe Alan Rickman.
Ja. Wie heißt der?
Keine Ahnung. Otto. Das ist ein Deutscher.
Hans Lander.
Ja. Nein.
Nein, Hans Lander war es nicht.
Aber irgendwas
Deutsches. Aber sowas Ähnliches. Hans Gruber, ja, genau. Hans, ach, dann ist das ist der Doktor. Nee. Hans Lander? Ey, Glorious Bastards. Ja, ja, falsch. Gleicher Schauspieler, aber in. Ja. Gut, aber es ist ein Punkt. Was hast du geschrieben? Auch Alan Rickman. Ja,
okay,
gut.
Okay, Alan Rickman ist richtig. So. Gesucht ist der Film mit dem im Folgenden beschriebenen Plakat. Eine Gruppe von 6 Menschen, teilweise bewaffnet, steht mitten auf der Straße. Die Straße und die Häuser scheinen sich im Hintergrund nach oben zu drehen.
Hörst du? Inception.
Ja.
Auch wenn es mir, jetzt hier Inspektion draus gemacht hat.
Ich hab's auch. Inception.
Jetzt. Okay, wir haben immer noch Gleichstand. 3-3.
In The Dark Knight Rises, verkörpert Tom Hardy welchen Antagonisten?
Bane.
Ja. Welcher Klassiker aus dem Jahre 1984 wurde 2010 mit Jackie Chan neu verfilmt?
Was hast du denn?
Ich überlege noch gar nicht. Also. 1984, okay. Neuverfilmung.
Ja.
Ah ja, das kann nicht nur eins sein. Das müsste der hier sein.
Okay. Karate Kid. Richtig. Ich habe erst noch an Shanghai Knights gedacht, aber. Da gab es aber keines.
Deswegen.
Achso, okay.
Welche der folgenden Steine ist kein Infinity-Stein?
Ah, da müssen wir hören, was der sagt. Okay, was hast du?
Geiststein.
Richtig.
In Kill Bill wird einiges an Blut vergossen. Welches Ereignis löst den Rachefeldzug der Braut aus?
Okay, was hast du? Also ich habe, der Bräutigam wird getötet. Und okay. Ich würde mein Anführungszeichen setzen, auch ein paar andere.
Ich habe Attentat auf die Braut.
Okay.
Ja, ist die Frage, ob man einen sich genau denken lassen kann.
Ja, aber wird jetzt wirklich. Aber wer soll denn getötet werden? Also bei dir ist es ja.
Naja, es gibt einen Attentat auf die Hochzeit. Also.
Ja, aber du hast ja extra geschrieben, auf die Braut.
Ja, das ist ja erst das Gleiche wie da mit der Bräutigam wird getötet und nur weil er großzügig ist, bekommst du jetzt einen Punkt oder was und ich nicht, weil sie nicht gestorben ist oder wie?
Ja, aber ist die Frage, was ist die Intention der Leute, die die Leute umbringen?
Ich weiß nicht, ich habe den Film nie gesehen.
Ich auch nicht.
Ja, schwierig
dann. Was machen wir jetzt?
Ja, wir beide bekommen einen Punkt, weil es ist auch irgendwo richtig dann.
Okay.
Ah, okay. In Casino Royale debütiert ein neuer James Bond-Darsteller mit Daniel Craig. Beginnt ein Reboot der Reihe, weshalb der Film passenderweise den gleichen Namen trägt wie der erste James Bond-Roman. Von wem wurde dieser geschrieben? Okay. Ian Fleming.
Ja,
habe ich auch.
Ja. Fleming. Okay, Gleichstand.
Hier Stechen.
Ist es jetzt dann schon Matchball?
Nee. Das ist Matchball.
Ah, okay. Nein, ich meine für die ganze Set. Nein. Bis wie viel?
Jetzt bist 11.
Du? 11. Ach so, ja, dann ist es ja noch.
Aus welchem Film stammt das Zitat Are you not entertained? Schreib auf. Das. Der alte. Zeitdruck.
Ich hab voll die Joker-Vibes. Mhm. Ja, das ist falsch. Ich hab Joker geschrieben.
Der erste Joker.
Ja.
Okay, wo soll das sein?
Weiß ich nicht, ich habe den nicht gesehen.
Den Joker?
Ich habe die ersten 10 Minuten gesehen, ich war total unter Strom, weil ich hatte total miese Gefühle.
Natürlich, das wollte ich auch auslösen.
Ja, das will ich ja nicht. Das kann ich nicht ertragen, das ist einfach heftig. Da jede Zeit der nimmt ein Messer und stützt sich selber in den Arm.
Da ist
Ist es jetzt richtig?
Nein,
ach so.
Kein Fall.
Was ist es denn?
Ja, das letztes Jahr ist da, glaube ich, oder dieses Jahr ein zweiter Teil erschienen. Aber das Witzige ist, der Joker-Schauspieler spielt auch damit.
Dann war es ja fast richtig.
Joaquin Phoenix spielt da auch
Joaquin.
Und es da die Eröffnungsszene von dem Film
wo wir suchen.
Ja.
Die ist sehr bekannt, das ist eine Schlachtszene.
Ach, du meinst aber das ist doch kein zweiter Teil, Napoleon.
Nein. Wo ist deine Eröffnungsszene?
Weiß ich nicht, aber da spielt er mit.
Stimmt auch, ja, aber.
Deswegen bin ich jetzt verwirrt.
Letztes Jahr kam der zweite Teil raus, oder dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, letztes Jahr eher. Und der erste Teil kam vor 20 Jahren. 25 Jahren. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht genau.
Und da hat auch schon Joaquin Phoenix mitgespielt.
Beim zweiten Teil nicht mehr.
Nur beim ersten. Achso, beim ersten?
Ja.
Okay, und wie heißt jetzt der Film?
Naja, jetzt bin ich ja Rat halt.
Ja, ich hab keine Ahnung, was letztes Jahr rauskam, was der zweite Teil war von
Gladiator.
Ah, lecker. Ja, natürlich. Ach, da fällt der gar nicht so auf. Der.
Joaquin.
Ja, der ist zu der viel Schminke, den erkenne ich da nicht.
Das war einer seiner ersten
Filme. Ja, aber da war er noch richtig jung.
Ja.
Okay, ja. Ja, der passt auch ganz gut. Mhm. Aber er sagt auch der, oder nicht?
Nein, das sagt
der Russell Crowe. Ah, der Russell Crowe sagt es. Okay.
Als er das erste Mal in der Arena so richtig steht, dann Are you not entertained? 3, 6, 9 zu 8.
Bada, bada, bada. Dann steht es jetzt 7 zu 6 wieder.
See, richtig.
Gesamtwertung. Was wollten wir jetzt?
Hinter den Kulissen.
Ich öffne nur schnell die Datei. Okay. Folgen. Unbekannt. Okay, gut. Dann leg doch mal los mit deinem Teil.
Okay. Wir besprechen heute Iron Man aus dem Jahre 2008.
Ja.
Streamen kann man ihn auf Disney Plus.
Ja.
Regie geführt hat Jon Favreau.
Mhm. Der spielt ja auch mit.
Spielt auch gleich mit. Mhm. Das ist richtig. Altersfreigabe 12 ist ein Comicbuch, Action, Adventure, Sci-Fi, Superhelden.
Würde ich so unterschreiben.
Ja. Ja. Laufzeit von 126 Minuten. IMDb-Bewertung. Was schätzt du da?
IMDb, ich würde mal sagen, vielleicht eine 8?
Eine 7,9.
Gott, das ist ja fast der Treffer.
Ja.
Das ist fast ein Treffer.
Ja, cool. Genau. Oscar-Auszeichnungen hat er 2 Nominierungen. Einmal für bester Tonschnitt. Da hat am Schluss dann aber Dark Knight gewonnen.
Okay.
Und bei beste visuelle Effekte hat der seltsame Fall des Benjamin Button.
Ah, das war zur gleichen Zeit? Okay, ja. Ja?
So.
Ja.
Produktionskosten?
120.
140 sogar.
Okay.
Einspielergebnis?
Der war gar nicht so, ich glaube so um die...
Ich glaube in dem Jahr war er auf Platz 10.
450, vielleicht 500. Ja, irgendwie sowas.
585 Millionen.
Ah, okay.
Ja. Und in dem Jahr 2008, was sagst du, waren die ersten Top 3 Filme?
Naja, ich glaube, einen haben wir schon genannt. Das war Dark Knight, war irgendwo dabei.
Ist richtig, Platz 1 mit 1 Milliarde.
Dann Benjamin Button, glaube ich, eher
also
nicht
so. Also es ist es ist der erste Teil einer Quadrologie.
4 Teile.
Ich glaube, 4 oder 5 gibt es mittlerweile von dem. Und es ist ein Film dabei, der 4. Teil ist.
Pirates of the Caribbean.
Da 2003 kam da, glaube ich, ist der erste. Oder 2002.
Was kam 2001 raus?
Also nein, 2002 oder so kam Pirates of the Caribbean.
Ja, weil du hast ja gesagt, der 4. Teil.
Ja.
Ja,
ich habe jetzt nicht innerhalb von
ich weiß,
2002 bis 2008.
Ja, ist schon heftig.
4 Filme raus.
Ja, kann man machen, muss man nicht. Warte mal. Also einmal ein Teil, ein
erster einer 4er Quadrologie oder 5erologie, weiß ich nicht genau. Ich habe nach 3
aufgehört zu zählen. Transformers
nein.
Auch in der Zeit auch rum?
Nee. Das, ja, kann sein, aber nein. Ja.
Okay.
Also der eine hat was mit asiatischen Tieren zu tun.
Mit asiatischen Tieren.
Und der andere ist aus dieser Vierer- oder jetzt Fünferreihe. Es ist der vierte Teil. Es kam jetzt dann vor ein paar Jahren noch der fünfte Teil raus.
Okay, okay. Also, stopp. Ich fange jetzt erstmal mit asiatischen Tieren an. Also, asiatische Tiere. Dann ist es Kung Fu Panda.
Richtig.
Okay, ja, gut.
633 auf Platz 3.
Okay. Und dann hast du jetzt gesagt, ein vierter Teil kam daraus und jetzt erst neulich, vor ein paar Jahren, der fünfte.
Ich glaube, es war 2023 oder 2024.
Eine fünfteilige Filmreihe.
Genau. Der erste Film kam gleichzeitig oder kurz nach Star Wars. Der erste Teil.
Ich häng voll auf dem Schlauch.
Der Schauspieler, der in Blade Runner mitspielt, spielt da auch mit.
Das ist entweder Ryan Gosling oder der Harrison Ford.
Ja.
Also Harrison Ford. Ja. Indiana Jones.
Und welcher ist es jetzt dann?
Dann ist es der Kristallschädel.
Ja.
Ah.
786 Millionen.
Geisteskrank. Da müssen die Leute begeistert gewesen sein.
Geisteskrank. zur gleichen Zeit kam auch dann noch am 16. Mai Prinz Caspian raus.
Narnia. Okay. Ja.
Der hat 419 Millionen eingespielt, genau. Mhm. Mein erster Eindruck von diesem Film, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe.
Also ich habe, früher gab es ja bei uns noch den Saturn.
Ja.
Da bin ich dann immer öfters immer mal hin und habe halt nach Filmen geschaut. Und da war dann der Film in der Auslage. Mhm. Und habe mir gedacht, oh cool, den kenne ich doch, glaube ich, irgendwo aus einer Fantastic Four Serie oder so. Mhm. Habe ich den gekauft, angeschaut und war komplett fertig mit der Welt. Dann habe ich den auch der Maria und der Petra mal geliehen und gesagt, ihr müsst ihn mal anschauen. Haben sie dann nicht gemacht, haben sie dann zurückgegeben. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst ihn wirklich anschauen. Dann haben wir ihn angeschaut, dann war ich auch komplett fertig. Also, und es ist ja ein Film, der auch die nächsten Jahre richtig geprägt hat. Von dem, was er losgetreten hat.
Ja, aber nur weil er was losgetreten hat. Nicht, weil er von selber so...
Wow. Ich finde ihn schon cool.
Ja, ist okay,
ja.
Ist
ein
guter Film.
Ja. Ja. Er hat eine 7,9, ist jetzt nicht schlecht. Für die Allgemeinheit.
Okay.
Da kann man das
ist keine 8.
Das ist keine 8.
Ja, alles unter 8 ist für mich bei IMDb, weiß ich nicht.
Okay.
Gut. Genau, Thema Motto des Films ist Selbstverantwortung und Wandel. Und aus großer Macht folgt natürlich auch große Verantwortung. Das schwebt da immer mit bei.
Cast und Charaktere.
Genau. So, ich habe drei Kategorien bei Cast und Charaktere. Einmal Iron Man and Friends.
Finde ich gut.
Die Gegenspieler.
Coon and Friends.
Und die noch Nebencharaktere.
Mhm.
Genau. So. Wir haben einmal Anthony Tony Stark oder auch Iron Man, gespielt von Robert Downey Jr. Mhm. Kennt man vielleicht noch aus Zodiac oder Tropic Thunder.
Ja.
Dann Lieutenant Colonel James Rhodes. Terrence Howard spielt den noch.
Mhm.
Den hat man danach und davor auch nur in sehr wenig gesehen. Seine besten sind vielleicht noch Hustle and Flow.
Und wenn euch Tropic Thunder interessiert, ihr könnt gerne die Folge nachhören.
Mhm. Virginia Pepper Potts, gespielt von Gwyneth Paltrow.
Mhm.
Kennt man vielleicht noch aus Mordecai. Genau.
Mhm.
Dann Jarvis Paul Bettany. Da, den kennt man vielleicht noch aus Ritter aus Leidenschaft. Als Geoffrey Chaucer.
Bettany, ja, der ist halt Jarvis, ja. Ja.
Hab ich auch gerade gesagt.
Ja. Ich war jetzt erst, ich bei Ritter auf Leidenschaft bin ich erst eingestiegen und dachte, was? Ja.
Ja. Dann Happy Hogan, gespielt von John Favreau, den Regisseur.
Ja.
Der hat bei Daredevil aus dem Jahr 2003
den gespielt. Den Peggy, Freund.
Foggy Nelson.
Ja.
Und dann noch Jensen, gespielt von Sean Hope. Der spielt Onkel Iroh in Die Legende von Arn.
Okay. Ah, okay.
Genau. Gegenspieler Obadiah Stane oder Ironmonger.
Mhm.
Der gespielt von Jeff Bridges. Kennt man am ehesten noch aus Big Lebowski als genau. Chef Lebowski.
Mhm.
Dann Razza, der glatzhaarige Gegenspieler.
Ja.
Farhan Tahir, der hat in 3 Episoden von Once Upon a Time mitgespielt. Ich weiß nicht wen, keine Ahnung. Und dann noch der kleine dicke Afghane.
Den kennt man auch, ja.
Abu Bakar heißt er im Film. Und Syed Badrea, den kennt man vielleicht noch aus Leg dich nicht mit Zorn an.
Ah, okay.
Später. Ramdi.
Ja. Ramdi.
Und die restlichen Nebencharaktere sind einmal Christine Everhart, die,
mhm, die Reporterin.
Genau, richtig. Gespielt von Leslie Bibb. Bibb. Die kennt man jetzt aus dem neuesten Film Juror Number 2 mit Nicholas Hoult.
Ja.
Der jetzt auch Lex Luthor gespielt hat. Mhm. Dann General Gabriel, Bill Smithrowicz. Der spielt in Joker 2 mit Folie à deux.
Ja.
Und Agent Phil Coulson, Clark Gregg, spielt in Mr. Popper's Pinguine noch mit. Aber sonst kennt man den eigentlich auch nur aus dem MCU.
Ja.
Eine Vision der Regie.
Genau. Dann Regie. John Favreau. Es ist eine Mischung aus Humor, Charakterentwicklung, realistische Action und er hat den Schauspielern viel Improvisation gelassen.
Ah, okay.
Das Drehbuch, das kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Genau. Genau. Kontroversen. Das Studio war anfangs dagegen, RDJ, also Robert Downey Jr., als Tony Stark zu besetzen, wegen seinem
Alkoholzeug.
Skandalen halt.
Genau.
Also, ja, was er so gemacht hat.
Genau.
Dann Kameraführung. Matthew Libertique. Es ist eine dynamische Handkamera für die Dialogszenen und aber eine standfeste Tracking-Shots für die Actions. Und es sind viele Close-Ups dabei für die Mimik von RDJ.
Mhm.
Genau. Es ist, der Film hat so eine Hightech-Ästhetik, Militär-Look, Industrialist Design und vor allem, was auffällt, diese warmen Töne in Afghanistan.
Mhm.
Genau, und bläulich halt, wenn sie überall bei Stark sind und so.
Genau.
Besonderheiten, das ist der erste Film im MCU. Genau. Drehbuch, kommen wir dazu. Das Drehbuch war zum Beginn der Dreharbeiten noch nicht fertig. Deswegen hat John Favreau ihnen so viel
Freiraum gelassen.
Handlungsfreiraum gelassen, genau.
Okay.
Das hat Mark Fergus geschrieben, Hawk Osby und Art Markham. Ja, Waffenhändler wird durch NATO-Erfahrung zum dritten Helden. Klassischer Drei-Akte-Film, Gefangenschaft, Läuterung, Konflikt mit Obadiah Stane.
Genau.
Ja. Dialoge sind lebendig, humorvoll und sehr oft improvisiert, haben wir schon gesagt.
Mhm.
Genau, Soundtrack.
Ja, sehr viel von AC/DC und
Black Sabbath. Ja. Aber Raman Javadi, kennst du den?
Ich habe auch irgendwas gelesen und ich bin mir nicht gerade ganz sicher, ob du das meinst. Geht es um Game of Thrones?
Das ist erstens, er ist Deutscher.
Ja.
Zweitens, er ist der Komponist oder der Haupttyp von Game of Thrones, der
Musik
vom Soundtrack. Genau. Das meine ich.
Und das habe ich gesehen. Und zwar hat der auch für die 1996er Iron Man Zeichentrickserie hat er die Musik gemacht. Davon haben sie sich die Musik genommen, die wird gespielt im Casino. Dieses Dö-Dö-Dö. Und dann haben sie für Game of Thrones aus der Serie diese Action-Musik, die immer mal wieder kommt, genommen und die einfach erweitert. Und daraus ist es Game of Thrones geworden.
Okay.
Genau.
Cool. Ja, es ist eine Mischung aus Orchester und Hardrock-Gitarren.
Mhm.
Hauptthema betreibend und heroisch mit metallischen Gitarrensounds und halt viel AC/DC. Ja. Genau, Produzenten sind A.V. Arad und Kevin Feige, Marvel Studios und aber Paramount Pictures, noch nicht Disney.
Ja.
Genau. Ja, das war's dann eigentlich von meiner Seite.
Gut, dann machen wir noch ein kurzes Recherchen über Iron Man. Ich mache erstmal einen kleinen Steckbrief und zwar, also, er heißt Anthony Edward Tony Stark. Ist alias Iron Man und ist halt Milliardär, Erfinder, CEO von Stark Industries und war halt Waffenhersteller und Philanthrop und dann auch Avenger. Er lebt in den Comics hauptsächlich im Stark Tower oder in der Avengers Mansion in Manhattan, New York.
Ja.
Und in den Filmen lebt er halt am Anfang erst einmal in Malibu hauptsächlich. Genau, in dem Cliffhouse.
Ja.
Er hat eine langjährige On-Off-Beziehung mit Pepper Potts. Das ist seine Assistentin, wird dann auch irgendwann CEO und auch ein Superheld als Rescue. Schließlich tut er sie auch dann in den Comics heiraten irgendwann, was auch dann im MCU da irgendwann passiert. Genau. Dann...
Nee.
Also ist es auf jeden Fall zusammen.
Ja, aber nicht verheiratet.
Er hat einen Ring.
Ja, hat er nie offiziell gemacht.
Okay, wir wissen es nicht.
Ich sage aber nicht.
Wir haben keine Hochzeit gesehen.
Im Blip haben sie nicht geheiratet, sage ich.
Sicher?
Glaube ich nicht.
Weiß ich nicht.
Nee, glaube ich nicht.
Vielleicht gibt es ja irgendwas Verstecktes in dem teuren Haus.
Nee, glaube ich nicht. Weil Tom Holland wurde damit verarscht, dass sie zu einer Hochzeit gehen von jemandem auf Endgame, in Endgame, wo sie da bei diesem...
Was? Nochmal.
Der wurde verarscht in Endgame.
Ja.
Damit er nicht spoilert, was das Begräbnis von Tony Stark ist.
Ja.
Wurde er damit verarscht, yo, das ist eine Hochzeit eigentlich.
Ach Gott, also Tom Holland ist schon wirklich ein Vollidiot, ey. Der kann auch nichts für sich behalten.
Genau.
Sag doch einfach, ich darf nichts sagen. Und fertig.
Ja, aber...
Nee, okay. Ey, da stehen alle da im schwarzen Anzug und die müssen doch danach noch irgendeine Torte hingestellt haben.
Ja, und
haben,
da hat nur, er, da hat er halt gefragt, yo, where's Robert?
Recherchen und Archiv.
Ja. Okay, genau. Die Original-Origin ist nicht wie im Film in Arabien, Afghanistan angesiedelt, sondern in Vietnam, Südostasien.
Okay.
Und hat dann eben auch mehr noch Bezüge zum Mandarin, der ja dann auch einer seiner Hauptantagonisten wird. Zu seinen Grundfähigkeiten gehört halt, dass er ein genialer Ingenieur ist, Erfinder und Tüftler und so. Mhm. Und er ist halt einfach reich.
Mhm.
Hat halt also viel Ressourcen und auch die Möglichkeit dazu, was umzusetzen. Hat halt auch die Firma dahinter noch im Hintergrund. Ist sehr taktisch und hat halt auch Erfahrungen als Pilot und Operator. Und nimmt halt auch immer wieder Boxunterricht. Und das erkennt man an seinem Kampfstil, dass er immer mehr so diese Boxangriffe macht, während zum Beispiel Captain America macht mehr so diese Martial Arts Version.
Ja.
Genau. Und er baut sich sozusagen selber seine Fähigkeit.
Mhm.
Genau. Genau. Zu seinem Standardrepertoire gehört halt praktisch so die Flugfähigkeit. Er hat Repulsoren, also so Energiestrahlen. Dadurch auch Stärke und eine relativ hohe Panzerung halt.
Mhm.
Auch eine starke Energie, mit der er dann auch mal den EMP auslösen kann. Hat seine KI, die ihn unterstützt. Und verschiedene andere kleine Taktik-Modi, die er halt immer wieder macht.
Ja.
Das nutzt er dann auch, um verschiedene Versionen zu bauen. Also wir kennen ja aus dem Film den Mark One, diesen silbernen. Dann einen anderen Mark One, der auch noch silber ist am Anfang. Einen goldenen und einen rot-goldenen. Und es gibt halt unendlich viele, die er im Laufe seiner Comiczeit baut. Sei es ein Hulkbuster oder auch ein Thorbuster. Also verschiedenste für spezielle Gegner oder auch mal, je nachdem, in welcher Universum er sich gerade befindet.
Ja.
Genau. Oder auch für seine Freunde War Machine, Iron Patriot, irgendwas auch immer. Genau. Dann... genau, wir haben den Tony, dann wird er öfter begleitet von James Rhodes, der auch selber dann War Machine wird, ein eigener Superheld.
Mhm.
Irgendwann wird er mal abgelöst von Riri Williams als Ironheart.
Ja.
Pepper Potts, du bist begeistert.
Mhm.
Pepper Potts wird auch mal Rescue, die hat dann so eine Art lila Anzug, den er für sie baut als Schutz, wenn irgendwann was ist. Dann gibt es Arno Stark. Das ist praktisch eine Zukunftsversion von ihm, die zurückkommt aus der Zeit.
Okay.
Norman Osborn klaut gerne mal seinen Anzug und hat sich seinen Iron Patriot gebaut.
Mhm.
Das gibt es ja dann auch im MCU irgendwann in Iron Man 3, den Patriot-Anzug.
Das ist richtig, ja.
Genau. Und immer wieder wird halt versucht, an Iron Man-Technologie zu kommen im MCU. Ja. Gibt es ganze Comic-Reihen, die sich dann mit Nu beschäftigen. Ja. Sei es Armor Wars oder kleine Crossover, wo halt einfach versucht wird, auch Dr. Doom versucht gerne immer wieder an die Technologie ranzukommen.
Wenn man halt einer der 5 klügsten Menschen der Welt ist, ne?
Genau, dann
schwierig.
Ist man halt mit dem Rampenlicht.
Ja.
Dann gibt es natürlich dadurch, dass wir im Comic-Universum sind, auch verschiedenste multiversale Personen, sei es ein Marvel-Zombie, also in Marvel-Zombies, dass er sozusagen auch mal ein Zombie-Virus ausgesetzt wird und dann ein Zombie-Iron-Man wird. Wir haben den Ultimate-Iron-Man aus der Erde 1610.
Ist das Kang?
Mhm.
Ist das Kang?
Nee, das ist praktisch Mortus, der, auf nee. Den er beruht, also das ist Ultimate-Universum.
Ja.
Auf dem beruht das MCU ja, so hauptsächlich. Ja. Und dann gibt's auch im normalen Iron Man noch eine besondere Version, nämlich den Superior Iron Man. Da hat er so eine silberne Rüstung an und hat es mit dem, ist dann eher Antagonist und ist dann sehr durchgreifend in der Phase. Genau, er macht halt auch wie ganz normal Verschiedenstes durch. Er ist auch hin und wieder mal gestorben, wieder auferstanden, wie es halt im Comic so ist. Genau, zu den wichtigsten Comic-Reihen kann man so ein bisschen sagen, gehört Extremis. Das war ein großer Wechsel, gerade auch von der Optik her. Dann gerade in den frühen wird halt erstmal so ein bisschen rumexperimentiert. Da gibt es sogar eine Szene, wo er sich auf den Stuhl setzt und dann an die Steckdose anschließt, weil er keine Energie mehr hat. Hm. Ganz früher, das ist auch so eine lustige Sache, wenn man das sich so anschaut. Civil War in den großen übergreifenden Geschichten ist natürlich auch wichtig. Secret Invasion, also auch gerade so in den letzten Jahren, hauptsächlich erst früher eher nur so Randcharakter. Hm. Erst halt durch das MCU kam halt dann auch dieser Push, ihn mehr rauszubringen, wieder. Ja. Genau. Und das ist auch so ein bisschen was Besonderes, weil eben Iron Man vor dem MCU gerade mal auf Platz 10 der Beliebtheitsskala war.
Würde ich immer noch so sagen.
Was?
Wenn man Comic-Fans sagen, würde ich immer noch so sagen.
Ja, aber durch die Filme ist er dann in der Zeit, gerade wo das MCU groß war, immer weiter hochgerutscht.
Ja, verstehe ich
nicht. So auf so Platz 4, 5 ungefähr.
Verstehe ich nicht.
Genau. Gut. Dann fangen wir doch mal an mit dem Film. So, jetzt muss ich die Datei wechseln. Hier.
Ab in die Handlung.
Gut, genau. Also, wir fangen an mit der Eröffnungsszene, wo Tony mit Soldaten in einem Konvoi unterwegs ist. Er schäkert mit ihm so ein bisschen rum, macht ein paar Witze, macht auch ein Foto mit Peace-Zeichen, obwohl er ein bisschen was dagegen hat, weil das würde ihn arbeitslos machen. Und da sieht man so ein bisschen auch gleich, wie so Tony so vom Charakter her ist und auf welcher Basis so der Humor des Films so funktioniert.
Mhm.
Das ist eigentlich ganz cool.
Ja.
Und dann passiert halt ein Bombeneinschlag und die müssen anhalten, die Soldaten steigen aus, der Tony bleibt mit einem zurück, der allerdings dann auch rausgeht und er dann auch. Und er wird dann, bei ihm explodiert dann eine Bombe und er bekommt ein paar Splitter ab. Dann bekommen wir einen Cut und wir sind ein paar Tage zuvor. Wir sind bei einer Preisverleihung und der Rhodey steht vorne und es wird erstmal noch so ein kleines Video gezeigt, dass Tony mit 4 seinen ersten Schaltkreis gebaut hat und dann da seinen ersten Motor und halt ein Genie ist.
Hm.
Finde ich ganz cool, wie man das gemacht hat, dass man so relativ zügig erklärt, wer ist das, was hat er, wo kommt er her, ohne jetzt hier irgendwie... Es kommt halt einfach gut rüber.
Ja.
Ja. Und er soll einen Preis bekommen, den der Rhodey ihm überreicht. Das ist auch sein Freund.
Hm.
Genau. Und stattdessen kommt der Co-Chef, der zweite in der Firma, übernimmt dafür das und nimmt die Preise entgegen und sagt halt, ja, Tony hätte sich gefreut, aber er arbeitet einfach immer. Was er nicht getan hat zu dem Zeitpunkt, denn er war im Casino und hat mit ein paar Mädels da halt gewürfelt. Und der Rhodey findet ihn dann auch, ist dann auch mehr ein bisschen angepisst, dass er jetzt ja da nicht da war, weil er hätte sich doch gefreut, in den Bereich zu kommen. Und da spielt dann eben auch diese Musik, wo ich vorhin gesagt habe, von der Iron Man Serie.
Mhm.
Genau. Und dann geht der Tony mit seinem der Tony fährt mit seinem Bodyguard, will nach Hause fahren, aber ihm begegnet eine Reporterin, nämlich die Christine Everhart. Und die sagt halt, wie fühlt man sich denn so als Da Vinci der Zeit? Und er sagt, nee, er malt nicht. Okay, wie wär's denn dann mit Händler des Todes? Also so ein bisschen die Kontroverse, dass manche ihn halt für einen Visionär und tollen Erfinder sehen und die anderen halt als Waffenhändler.
Ja.
Also sehr zwiespältig das Ganze. Und Tony lässt es eigentlich erstmal so gar nicht so an sich ran. Genau. Mhm. Sie ist vom Vanity Fair Magazin und es gibt auch in den Comics einen Everhart, der arbeitet beim Daily Bugle und hat viel mit Spider-Man zu tun.
Okay.
Genau. Die beiden ziehen sich dann aber doch relativ zurück, denn sie würden doch ein paar schlaflose Nächte miteinander verbringen. Und wir erwachen am nächsten Morgen auf und die Reporterin ist leicht bekleidet, geht durch das Malibu-Haus und löst dabei einen Alarm aus. Und wir sehen das erste Mal Jarvis als Hauscomputer.
Genau.
KI halt. KI, genau. Ja. Und Pepper Potts bringt dann gleich mal den Müll raus, denn sie hat in dem Haus eigentlich nichts mehr verloren. Und die sucht dann auch Tony und der arbeitet gerade an einem Automotor. So im seinen. Der hat so ein Gerät, womit er so Hologramme erstellen kann, wo er dann was wegschieben kann. Und dann, eigentlich ganz cool. Würde sich, glaube ich, jeder wünschen, sowas zu machen. Inklusive Jarvis, damit alles auch funktioniert. Genau, er ist dann auf dem Weg zum Flugzeug. Er ist zwar 3 Stunden zu spät, aber es ist ja sein Flugzeug, also sollte es auch nicht losfliegen, bevor er da ist. Rhodey ist jetzt natürlich deswegen ganz schön angepisst, dass er jetzt hier auch wieder warten durfte auf ihn. Aber Tony schafft es dann erstmal, ihm ein bisschen was zu trinken zu geben. Die Stewardessen tanzen dann um sie herum. Genau, und so landen sie dann in der Wüste und machen dann später eine Präsentation von den Waffensystemen, das sie verkaufen wollen ans Militär, nämlich die Jericho-Rakete.
Ja.
Okay. Genau, die Jericho-Rakete. Und Tony präsentiert die halt recht anschaulich.
Mhm.
Und da hinter ihm explodiert dann halt so ein ganzes Gebirge weg. Er hat dann auch noch so einen schönen Getränkekühler, den gibt es ab ein paar Millionen Vertrag sowieso aufs Haus mit dazu. Obadiah meldet sich auch und fragt, wie es so läuft und sagt, läuft alles gut, er geht jetzt dann wieder zurück. Und dann sind wir eben jetzt in dieser Situation, wo wir eben vorhin am Anfang waren, dass dieser Konvoi überfallen wird. Und dahinter steckt eben eine Terrorzelle, die sich die 10 Ringe nennt. Und wir sehen Tony, wie er eben verarztet wird, wie er aufwacht, durch den Wind und alles Mögliche.
Mhm.
Und bei ihm ist der Jensen, der hat ihn verarztet. Der ist auch dort Gefangener und er hat ein paar Schrapnelle entfernt von dieser Bombe und hat ihm einen Magneten an die Brust geklebt, der dann da diese weiteren Splitter, die drinnen sind, von seiner Herz abhalten soll.
Ja.
Deswegen muss er am Anfang immer mit einer Autobatterie rumlaufen. Aber das wird nicht lange funktionieren, denn einige sind schon sehr tief reingedrungen bei ihm und werden ihm halt lange schaden, auf kurz oder lang. Genau. Die Terroristen schauen dann auch rein, machen dann auch so ein Entführungsvideo, schicken das weiter an die amerikanische Regierung und Co. halt, wer damit halt zu tun hat. Und sie verlangen halt von Tony, dass er jetzt diese Jericho-Rakete baut. Tony wehrt sich dann auch erstmal dagegen. Ist da das Waterboarding? Ich glaube schon.
Mhm.
Genau. Und dann hat er jetzt halt eben diese Probleme, wie es jetzt halt angeht. Der Jensen tut ihn halt so ein bisschen die Möglichkeiten aufzählen, was halt möglich ist überhaupt. Also entweder machst du es und er lässt dich nicht frei oder du machst es nicht und sie bringen dich sofort um. Oder du machst es nicht und stirbst dann halt an dem Ding. Und er wählt halt eigentlich Option 4. Er will was machen und möchte halt auch wieder rauskommen. Deswegen wechselt für ihn so der Modus. Er wird wieder aktiver. Baut sich jetzt in diese Höhle bei den wohl schlechtesten Bedingungen ein Labor oder eine Werkstatt ein. Er braucht Licht, er braucht alles Mögliche, hat eine Liste an Materialien, die er benötigt und fängt halt jetzt an zu tüfteln. Also zuerst einmal tut er Raketen auseinanderschrauben, holt einen kleinen Teil raus davon, das ist Palladium, und mit dem baut er sich jetzt einen Reaktor. Allerdings braucht er davon erstmal ein paar mehr, denn das ist ungefähr 1 Gramm und er braucht 11. Ja. Also braucht er ein paar mehr noch.
Nee, 0,1 und er braucht 1,1. Wieso ist das? Das sind 0,1 Gramm Palladium und er braucht...
Machen Sie sich mal die anderen 11, sagt er.
Genau.
Ja, genau. Irgendwie so. Ja. Und genau. Und da soll ihn halt der Jensen auch unterstützen. Sie lernen sich dann auch ein bisschen besser kennen. Sie spielen zwischendrin auch mal Backgammon und sowas. Er erzählt von seinem Dorf. Er erzählt ihm, dass er ihn auch mal getroffen hat, 1999, bei Silvester. Und er, und er erzählt auch mal zwischendrin davon, dass er auch ganz schön viele Sprachen spricht. Urdu, Farsi, Mongolisch und Arabisch. Und es langt für den Fleckchen Erde dort kein Stück, denn die sprechen noch viel, viel mehr Sprachen da.
Ungarisch.
Ukrainisch, glaube ich, war noch dabei.
Ungarisch war das.
Ungarisch?
Nein, also später kommt, der spricht Ungarisch.
Ah, okay.
Der Typ, der in die Tür klopft.
Ach ja, stimmt, genau. Und das kann er da nicht. Ja. Genau. Dann kommt der Terrorchef auch nochmal mit rein und setzt Tony nochmal vor ein Finales, er soll sich jetzt mal richtig ranhalten. Er bedroht auch den Jensen, aber er sagt, er braucht ihn, ohne ihn würde es nie funktionieren. Ja. Und er erzählt auch sehr viel über Genghis Khan. Und das ist schon mal so eine große Anspielung auf die Mandarin. Denn in den Comics ist es so, dass der Mandarin dann wird, hat ein Grabmal von Genghis Khan gefunden. Und in dem Grabmal war ein Raumschiff und mit der Technologie in dem Raumschiff hat er sich zum Mandarin gemacht.
Mhm.
Genau. Und deswegen hat man immer so wieder so diese 10 Ringe, spielen auch auf dem Mandarin an. Jeder Ring hat so seine Fähigkeit, ist aber dann im MCU eigentlich alles ganz anders.
Ja.
Genau. Genau. Er hat noch einen Tag Zeit, diese Bombe zu bauen, diese Rakete. Und das heißt, er setzt sich jetzt wieder richtig ran. Wir haben so eine Montage. Tony steht dort wie der Blacksmith, der Waffenschmied, schwingt den Hammer, baut sich die Maske, setzt das ganze Zeug zusammen. Denn die Flucht muss bald erfolgen, weil sonst haben sie ein Problem. Jensen lädt das Programm hoch und schnallt Tony in die Rüstung. Dabei sind die Terroristen dann etwas skeptisch, weil sie Tony nicht mehr sehen. Und sagen halt, dass sich da mal welche umschauen sollen. Sie haben allerdings dieses Tor mit einer Bombe fixiert, sodass sie, wenn sie es aufmachen würden, erstmal was explodiert.
Ja.
Der Jensen lädt dann ein Programm hoch, das den Tony unterstützen soll, dass die Hydraulik funktioniert.
Mhm.
Und dann sieht der Jensen aber, dass es noch ein bisschen mehr Zeit benötigt wird, schnappt sich eines der Gewehre von denen, die es dann explodiert ist, wo die gekommen sind. Und rennt dann eben durch den Gang und schießt wild rum los, wird aber dann von dem Terroristenchef dann eingeschossen und liegt dann in so einem Ecke halt rum. Genau. Der Tony hat es derweil geschafft, es ist hochgeladen, der Strom fällt aus, Licht ist weg und man sieht eigentlich nur noch die Schlitze der Rüstung. Und Tony läuft durch. Man könnte sogar ein bisschen jetzt Mitleid mit den ganzen Terroristen empfinden in der Situation, denn die werden ordentlich auseinandergenommen.
Ja.
Er findet dann auch Jensen, der stirbt dann sozusagen in seinen Armen und er fackelt einmal die ganzen Waffen, die sie haben von Stark Industries ab. Er schießt mit dem Feuerblaster um sich rum und hebt dann auch letztlich ab. Mit seinen Boots. Das funktioniert aber nicht allzu gut. Er stürzt bald wieder ab. Das ist halt alles nur etwas unausgereifte Technik, die er da hatte. Und kann dann aber trotzdem entkommen, schafft es zum Militär und schafft es wieder zurück nach Hause. Rhodey ist dann auch bei ihm und in dem Flugzeug landen sie dann. Pepper ist dann auch da. Er steigt mit ihr ins Fahrzeug ein und verlangt dann erstmal von Happy Hogan, dass er ihnen ein paar Burger organisiert. Das ist ganz lustig. Man sieht dann nämlich von wem, also er sagt, im Deutschen sagt er einen Cheeseburger. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei Burger King auch Cheeseburger gibt oder ob das nicht anders heißt. Ist egal. Man könnte denken, es ist McDonald's, aber man sieht dann die Verpackung, es ist Burger King. Mhm. Und es musste Burger King sein, weil der Robert Downey Jr. mag kein McDonald's mehr, weil er nämlich mal einen sehr starken Drogenrausch hatte, hat dann McDonald's gegessen. Das hat ihm so schlecht geschmeckt, dass er alles ausgekotzt hat und hat gesagt, das war so eine Phase, wo er gesagt hat, jetzt keine Drogen mehr. Das schmeckt ja absolut widerlich, das kann ich ja nicht essen. Und deswegen möchte er auch nie wieder McDonald's essen, sondern isst nur noch Burger King.
Okay,
das ist einfach nur gut. Genau, denn sie kommen jetzt erst einmal, die Pepper würde ihm liebsten erstmal ins Krankenhaus fahren, aber er sagt, nee, wir fahren jetzt erstmal hin und machen da eine Pressekonferenz. Da ist dann auch Obadiah Stane, der ist natürlich total begeistert, möchte den Leuten zeigen, schaut mal, der verlorene Sohn ist zurück. Obwohl er auch gerne noch mal einen Burger gehabt hätte, aber es war der letzte, das ist auch Tonys, den kriegt er nicht. Macht auch wieder so, das finde ich auch lustig, wenn man dann sieht, wie Obadiah eigentlich alles will, was er hat. Selbst den letzten Burger, den er noch hat, will er haben. Und die Pressekonferenz beginnt halt. Tony erzählt ein bisschen was darüber, was halt so war und dass er jetzt halt auch etwas anders machen möchte wie zuvor und kündigt dann eben an, dass Stark Industries ab sofort keine Waffen mehr produziert, verkauft und etc.
Ja.
Und daraufhin ist natürlich die Presse total heiß. Der Obadiah wirft ihn erstmal kurz so raus. Wir machen das später. Das ist alles erstmal noch intern nicht ganz klar besprochen, bla bla bla. Mhm. Und sie treffen sich dann eben noch einmal in dem Arc-Reaktor.
Ja.
Genau, in der Firma. Und reden dann kurz drüber. Der Obadiah meint halt, ja, wir sind doch Waffenschmiede, wir sind Waffenproduzenten, also was sollen wir jetzt machen? Milchfläschchen produzieren in Zukunft. Ist ja Quatsch. Und genau. Und der Tony meint halt, wir müssen halt Verantwortung übernehmen und er versucht halt so ein bisschen, jetzt geh erstmal nach Hause, mach halt Schalt. Mhm. Und dann ist er eben daheim und versucht erst einmal seinen neuen Arc-Reaktor nochmal zu upgraden und hat einen zweiten gebaut und den muss er sich einsetzen. Das funktioniert aber leider nicht ganz gut. Dann taucht plötzlich Pepper auf, sieht, was er da so vorhat auf seinem Arzttisch. Und sie muss dann halt in ihn reingreifen und helfen. Zieht dann auch aus Versehen noch den Magneten raus, was natürlich gar nicht gut ist. Und schafft es dann aber in diesem Eiter-Schlabbersaft, das alles so zu organisieren, dass er nicht sterben muss deswegen. genau. Wir sehen dann auch noch zwischendrin eine kurze Szene, das habe ich fast vergessen, von der Börse, weil nämlich geschätzt wurde von den zwei, dass die Aktie auch um 40% sinkt deswegen, was sie auch mindestens getan hat. Und da ist ein ganz lustiger in dieser Show, der erzählt eben, was ist mit einer Waffenfirma, die keine Waffen mehr herstellt und zerschlägt dann mit dem Basie die Tasse. Das finde ich ganz cool. Genau. Genau, dann haben wir Tony, der den Rhodey trifft und der gerade mit ein paar Flugschülern, ja, irgendwie sowas, der macht eine Führung mit denen und erzählt halt irgendwas.
Praktikanten.
Ja, genau. Militärpraktikanten. Und die zwei sprechen dann halt auch drüber und dass der Tony ihm halt was zeigen möchte, aber der Rhodey hat halt gerade viel zu tun mit dem ganzen Zeug, was jetzt gerade los ist und fragt halt auch, was ist da, wie, erzähl doch, du musst irgendwas, das kann so nicht sein, funktionieren, bla bla. Und jetzt sehen wir Tony in seiner Werkstatt. Er hat nämlich Großes vor, er möchte diese Rüstung noch einmal ganz neu überdenken und daraus etwas ganz Besonderes machen. Er hat dann auch auf seinem Hologramm-Ding diese ganzen Aufzeichnungen, die er hat, schiebt dann was weg, schiebt was raus, schiebt es in den Müll, schaut sich das genauer an und fängt jetzt halt an, die verschiedenen Sachen zu bauen. Sei es jetzt diese Armdinger, diese Repulsordinger, Schuhe mit dieser Hydraulik, dass es auch gut an- und ausziehbar ist. Mhm. Also nicht so klobig wie die erste Version, sondern halt viel enger, geschmeidiger.
Ja.
Und er schafft es auch ganz gut. Und wir sehen auch erst einmal einen kurzen Flugtest, wo er nur diese Schuhe und diese Handdinger hat. Das funktioniert das erste Mal auf, was war das, 10%? Ich glaube schon.
Irgendwie 10%.
10% erstmal überhaupt gar nicht. Und er knallt voll gegen die Wand. Und er hat so den kleinen Roboter dabei, der ihn immer löscht, wenn irgendwas brennen sollte.
Dann
macht er nur 1% und dann funktioniert so, aber er fliegt über seine Autos hinweg. Es ist halt, die ganze Situation ist halt einfach dann auch urkomisch, finde ich. Richtig. Also ich finde sie wirklich lustig.
Ja, also jetzt so witzig.
Nein, sie ist jetzt nicht so witzig, es ist kein Comedy-Programm, aber es ist jetzt, es ist halt einfach nur Humor, den finde ich halt einfach so ausgewogen lustig.
Ja,
genau. Ich finde es einfach ein toller Film.
Ja, ist ja okay. Ja.
So. Sehen wir dann ihn mal richtig in seiner vollen Rüstung, aber in Silber. Und er macht seinen ersten großen Testflug. Er fliegt hoch hinaus, es ist, glaube ich, nachts oder so. Genau. Und er fliegt ganz weit hoch, weil er möchte testen, wie weit er kommt. Mhm. Aber das funktioniert nicht ganz, denn es fängt an zu vereisen. Und er schafft es gerade so durch so Streufeuer, dass er dann auftaut und wieder losfliegen kann, gerade so, bevor er aufprallt.
Ja.
Das Landen funktioniert auch noch nicht ganz so. Er möchte landen, aber er kann nicht einschätzen, wie schwer er ist und kracht durch die Decke direkt in seinen blauen, was auch immer.
Mhm.
Genau. Auch sehr lustig. Und der Dummy löscht ihn dann auch noch wieder. Ist auch schön. Das heißt, er hat ein größeres Problem, das er jetzt erstmal lösen muss, nämlich diese Vereisung. Und er kommt auf eine Gold-Titanium-Legierung und die hat er schon irgendwo bei einem anderen Projekt, ich glaube bei einem so einen Raketen für den Weltraum irgendwo mal benutzt. Und weil es nur Gold ist und dann ein bisschen protzig ist, wobei diese Gold auch lustig ist, weil es spielt auch auf eine Rüstung an aus den Comics, die auch Gold ist.
Ja.
Eine der ersten und jetzt eben jetzt Gold mit Rot gemischt.
Naja, aber die ist auch eher gelb.
Die ist in Comics gelb, aber es soll Gold sein.
Die ist so gelb.
Ja, die ist knallgelb.
Gelber geht's gar nicht.
Gelber geht's gar nicht, ja. Und das ist dann der Mark III. Den soll Jarvis mal fertig machen und gleich mal produzieren sozusagen, während er auf eine Party geht, die stattfindet. Was ist irgendwie so eine Stark-Veranstaltung halt, so ein Wohltätigkeitsveranstaltung.
Wohltätigkeit, ja.
Genau. Wo man gar nicht damit rechnet, dass er auftaucht, weil er sich sehr zurückgezogen hat in der Zeit. Zwischendrin war auch Obadiah mal da und hat Pizza mitgebracht und wollte halt mal fragen, was er so macht, weil er eben erkannt hat, dass er eben diesen Arc-Reaktor miniaturisiert hat und ist halt an dieser Technik sehr interessiert.
Klar.
Und man hat zwischendrin gesehen, dass die 10 Ringe die Überreste des Mark I gefunden haben.
Ja.
Genau. Und jetzt sind wir eben auf dieser Veranstaltung. Wir sehen Pepper, die hat ein blaues Kleid an. Das ist das Geschenk, das sie sich gekauft hat von dem, was sie halt macht, wenn sie halt zur Sekretärin ein Zeug bekommt von ihm. Weil er wird es ja vergessen. Und sie tanzen dann auch und er trifft dann auch noch wieder die Christine Everhart. Die zeigt ihm ein paar Bilder von Waffenlieferungen, was ja eigentlich nicht mehr sein sollte. Und ist deswegen ganz schön angepisst und er redet dann auch mit Obadiah, der ihm erklärt, dass der Vorstand mit ihm einstimmig erklärt hat, dass er raus ist. Er ist jetzt nicht mehr CEO, sondern halt nur noch höchstens
O.
Genau. Deswegen sehen wir ihn ganz schön angepieselt auf seinem Sofa sitzen, mit einem Schraubenzieher in seinem Repulsor-Ding stecken.
Mhm.
Dann sehen wir ihn das erste Mal so mit dem Repulsor schießen. Da erkennt man, wie in dem Film, er hat so zwei Leitungen, die dorthin laufen und der Repulsor tut auslösen mit so einer gelben Farbe und es läuft so richtig rüber bis zum Arm.
Ja.
Genau. Und dann sehen wir ihn eben in seiner kompletten roten Montur. Er fliegt nämlich jetzt nach Afghanistan und sucht diese Waffen und das Dorf, das da gerade bedroht wird. Und schießt alles nieder, was er finden kann. Also nicht die Leute direkt, sondern erst einmal einen Panzer und die Waffen, Kisten und Co. Und dabei wird er auch abgeschossen mit Pistolen und Gewehren und was sie halt so haben. war nicht auch noch eine von einem
eine Rakete oder sowas.
Ja, Rakete, ja genau, bei Bazooka oder irgendwie so, Raketenwerfer. Genau. Das bringt alles nichts. Er kann die alle ohne weiteres ausschalten. Er ist um einiges stärker, schneller und hat halt noch seine Spezialwaffen mit Detailsuchattacke. Das sind auch alles Sachen, die immer wieder in den folgenden Filmen mal kurz so ihren Moment haben. Also zum Beispiel diese Suchraketen, diese kleinen, tauchen auch mal auf bei Age of Ultron oder sowas. Also diese Gimmicks werden immer wieder vorkommen.
Warum nicht? Also warum erwähnst du das jetzt so ausschlaggebend?
Dass,
also
weil ich das immer cool finde, wenn man die Vergangenheit nicht vergisst und nicht unbedingt was Neues erfindet, sondern es upgradet.
Okay.
Weil es dann immer wieder, es macht ein rundes Universum.
Mhm.
Das finde ich gut.
Ja,
ja.
Ja? Ja, ist okay.
Wäre ja Quatsch, wenn er was Tolles hat und es danach nie wieder benutzt.
Ja, ist okay.
Ja.
Ja. Okay.
Genau.
Das ist halt jetzt so seinen eigenen Bereich gerade hatte, also
ja.
Ist schon echt
unnötig. Ja, ich habe ein ganzes Video gesehen, worüber es nur darum geht, welche Waffen er wann und wieso benutzt hat.
Ah.
Aber wir kommen noch dazu, aber nicht in dem Film. Genau. Tony kommt dann zurück. Es hängt so ein bisschen, denn es ist noch nicht ganz einfach, aus dem Ganzen rauszukommen. Und Pepper findet ihn in seiner Rüstung, die auch... Ah nee, warte, ich habe was vergessen. Tony fliegt dann nämlich weg aus Afghanistan und zwei Piloten verfolgen ihn von der USA, weil es ist ja irgendein
Kriegsgebiet
und es ist irgendein Luftfahrtobjekt, aber sehr klein und deswegen müssen sie es halt untersuchen und stellen halt fest, es ist eine Rüstung. Und dabei passiert halt einfach, dass einer der zwei Flugzeuge abstürzt. Das öffnet sich nicht der Fallschirm und Tony fliegt zu ihm hin, reißt das Cockpit auf, reißt ihn raus und schafft es, dass er gerettet wird. Und zwischendrin telefoniert er dann noch mit Rhodey, hat aber gerade nicht so richtig Zeit. Und der checkt auch gleich, dass er das ist.
Mhm.
Und da sind natürlich alle Alarmglocken hoch. Und die Pepper entdeckt dann eben, als sie ihn findet, wo er versucht, die Rüstung wieder auszuziehen, dass halt Einschusslöcher drin sind und ist halt auch total panisch, was er jetzt da wieder macht. Das kann doch nicht sein. Und alles ist, was er tut, wieder total bescheuert.
Ja, ja.
Dann sehen wir Obadiah, der in Afghanistan auftaucht. Denn er hat nämlich jetzt vor, von den 10 Ringen sich den Mark I zu holen. Die 10 Ringe sehen erstmal sich noch ein bisschen überlegen, aber stellen dann schnell fest, also zum einen die Sicherheitsleute, die er dabei hat, schalten alle außen aus und der Obadiah ist auch nicht ohne, der hat auch so seine Methoden, wie er dann den Ras einfach ausschaltet. Ja,
genau.
Mit seiner Technologie. Genau. Wir sehen dann, dass der Tony Pepper beauftragt, ins Büro von Obadiah einzubrechen und Daten zu holen aus dem Büro. Das macht sie auch und öffnet dann verschiedene Dateien. Wenn man eine anhält und anschaut, steht oben im Titel Big Lebowski.
Hm.
Mhm. Und bei einer anderen noch irgendwas zu John Farrow, aber ich weiß nicht mehr was.
Okay.
Irgendeinen Film, den er gemacht hat.
Okay.
Aber ja. Auch lustig, wenn sowas immer wieder drin vorkommt. Und sie wird überrascht von Obadiah Stane, der einfach reinkommt in sein Büro und sich eben fragt, was da los ist.
Er kommt einfach in sein Büro rein.
Genau,
kommt einfach in sein Büro rein.
Wie er es wagen kann.
Also wirklich.
Und sie zieht heimlich noch den USB-Stick raus und verlässt das Büro.
Hm.
Hat sich so ein bisschen rausgeredet. Er findet auch sofort heraus, dass dort Dateien runtergeholt wurden und sie wird dann aber begleitet von Agent Coulson, den ich noch gar nicht erwähnt habe, fällt mir gerade ein. Der kam nämlich schon mal zwischendrin vor, der wollte nämlich unbedingt einen Termin haben und das ist jetzt sein Termin.
Gala, ja.
Nicht bei der Gala, der kam bei der Pressekonferenz vor, denn er ist von der strategischen Heimatinterventionseinheit Logistik
Division. Ohne Einheit.
Doch, Einheit für Shield.
Ja.
Logistikdivision. Ja. Genau. Ja, und er soll sie begleiten als Schutz. Und so, nachdem Obadiah das halt mitgekriegt hat, dass jetzt das weg ist, geht er erstmal zu den Wissenschaftlern und macht den Druck. Die kriegen es aber nicht hin, diesen Arc-Reaktor hinzubauen und dass er halt so klein ist. Und deswegen sagt er, dass halt Tony hat es geschafft, im Dreck mitten in der Höhle, mit nichts außer was auch immer, hat es der hingekriegt. Und dann werden die das doch wohl hier mit allen möglichen hinbekommen. Aber er ist halt nicht.
Ich bin nicht Tony Stark.
Genau. Und deswegen geht jetzt Obadiah nach Hause zu Tony und schnappt sich von ihm, also er tut ihm lahmlegen mit seiner Technologie und tut ihm seinen neuen Arc-Reaktor, den er in der Brust hat, rausreißen, was natürlich aber auch dafür sorgt, dass er relativ zügig sterben wird. Zum Glück taucht dann Pepper auf mit Coulson und sie holt den ersten Arc-Reaktor, den sie ihm mal geschenkt hat, in so einem Glaskasten, wo drauf steht, Tony Stark hat doch ein Herz. Und den nimmt sie, zerschlägt ihn und setzt ihn bei ihm wieder ein. Und damit ist er erst einmal gerettet.
Ja.
Dann soll sie mit Coulson zurück in die Firma und schauen, was da so passiert. Er macht sich schick und setzt sich in seinen Anzug. Aber wir haben gleich von Anfang an klar, dass der Alte den neuen Anzug nicht unbedingt für lange Zeit mit Energie versorgen kann.
Ja.
Das heißt, es gibt dann im Endkampf gegen Obadiah Stane, der sich selber einen großen Anzug gebauen hat lassen, also richtig auf die Kacke gehaut, den Ironmonger, der einfach größer ist, stärker, sagen wir mal so, noch mehr Waffen vielleicht drinnen, ja, aber halt einfach klobig. Genau. Und einfach größer. Und da treten sie jetzt eben zu zweit gegeneinander an. Der Kampf dauert auch nicht lange. Es ist eigentlich relativ zügig, wie er vorangeht. Tony versucht ihn immer wieder abzuschütteln und abzuschießen, aber es bringt halt nichts und deswegen lockt er ihn raus in den Weltraum rauf, soweit wie es halt geht, und fragt ihn dann halt einfach, während er vereist, wie er denn das Vereisungsproblem gelöst hat, als Gag, was er nicht getan hat, weil er es nicht wusste, weil es ja sein erster Flug sozusagen. Und deswegen kracht der Ironmonger einfach schwerelos, nicht?
Wie ein Stück Stahl.
Wie ein Stein fällt er vom Himmel, genau. Und Iron Man ist gerettet, er findet Pepper und bla bla, sie landen auf dem Dach. Aber dann taucht der Ironmonger doch plötzlich wieder auf und er nimmt Tony halt alles Mögliche ab. Er hängt dann nur noch so rum an dem Glasdach und hat jetzt seinen Anzug geöffnet. Er lässt Pepper einen EMP starten und damit ist dann das erwischt auch er lässt den Arc-Reaktor überlasten und das macht so eine Energiewelle und dadurch ist dann auch der Obadiah tot.
Ist richtig?
Genau. Und dann haben wir praktisch ein Ende, wo wir nochmal bei einer Pressekonferenz sind und dort wird eben Tony gefragt, was es denn jetzt zu diesen Vorfällen gibt. Es gibt Gerüchte, dass es ein Ding ist, ein Bodyguard in dem Anzug. Das spielt darauf an, dass eben Happy Hogan auch mal den Anzug hatte im Comics. Und auch es so war, dass Iron Man als Bodyguard von Tony Stark in der Öffentlichkeit gegolten hat.
Ja.
Und hier wird aber direkt mal was gemacht, was man vorher nicht hatte in den Comic-Verfilmungen. Man haut einfach raus, I am Iron Man. Ohne Umschweife wird hier gesagt, ich bin der Superheld und das ist das Ende des Films. Fast. Denn wir haben eine Endcredit-Szene, etwas, das sich immer wieder wiederholen wird in den folgenden MCU-Filmen. Nicht nur einfach, auch mehrfach. Und wir sehen den guten alten Nick Fury, gespielt von
Samuel L. Jackson.
Genau. Und er ruft die Avengers-Initiative aus und Abspann, Ende. Wundervoll.
Ja.
Highlights.
Okay. Kommen wir zu meiner ersten Frage.
Ja.
Lieblingsmomente.
Moment. Also, mir gefällt sehr die wenn er das erste Mal den roten Anzug benutzt.
Okay, bei mir ist es, wenn er in Afghanistan das erste Mal ist und dann den Panzer mit seiner kleinen Rakete hochjagt und der sich dann umdreht und dann
Boom. Bei Power Rangers. Ja. Das hatte ich eine sehr lange Zeit als Laptop-Bildschirm-Hintergrund.
Ja, kann ich verstehen.
Ja.
Lieblingszitat.
Lieblingszitat. I'm Iron Man.
Okay. Helden werden nicht geboren, sie werden gemacht.
Ja, ist auch sehr gut.
Ja, gut. Kritik.
Der kritische Salon.
Ich habe wenig zu kritisieren. Ich habe fast gar nichts zu kritisieren.
Okay.
Weil ich es einfach eine äußerst gelungene Origin-Story finde. Mir hat der Humor gefallen. Mir hat eigentlich alles gefallen. Auch die Dynamik, es ist nirgendwann langweilig. Ich habe ihn jetzt in den letzten zwei Wochen, glaube ich, dreimal geschaut.
Okay.
Ja, weil es einfach cool ist.
Ah ja.
Ja.
Meine größte Kritik ist wahrscheinlich der Moment, wo es, wo Pepper den Dings hochlädt. Hochjagt.
Ja, ja.
Und er hängt ja da. Er hängt ja direkt unter dem Strahl.
Er müsste es auch erwischen, ja. Das ist ein Logikloch, das stimmt schon. Nein, das
schwierig. Nein, ihn haut sie einfach mal weg.
Ja.
Ja, die Rüstung ist offen, klar. Okay,
ja.
Verstehe.
Ja.
Aber ihn haut es nur weg.
Ja.
Ihm geht's gut. Alles
ja.
fein.
Ja.
Aber ihn zerbrutzelt.
Ich finde, dass es da natürlich trotzdem Logiklücken gibt, ist klar. Das verstehe ich, das ist absolut logisch. Natürlich ist es bescheuert. Aber es hat mich jetzt aus dem Film auch damals das erste Mal nicht rausgehaut, dass ich sage, Quatsch. Also, es natürlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es Quatschi, aber...
Mich stört's jetzt auch nicht.
Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß.
Ja. Sonst? Ja, ich finde halt das mit den, keine Ahnung, also die 10 Ringe finde ich jetzt nicht so cool.
Ja, man hat eigentlich gehofft, dass jetzt dann, also wenn man ein bisschen was von Comics wusste, ist okay, der Mandarin kommt. Mandarin. Und das haben sie vielleicht, sagen wir mal, versucht, aber halt irgendwie so speziell, dass es dann für viele zu speziell war.
Ja. Ja. Okay, genau. Bewertung, Regie.
Abschlusszeugnis.
8,5. Darf ich das?
Nee.
Okay. Dann 8.
Bewertung.
8. Nee, 9.
Okay. Regie. Gut, ich habe eine 7, eine 8.
Okay.
Ja. Drehbuch habe ich eine 7.
Da habe ich eine 8.
Nicht alles Schreckliches.
Nicht alles Schreckliches.
Okay. Schauspiel.
8.
8 habe ich auch.
Okay. Okay,
ja. Ist ja auch, also der ist ja auch gut Schauspieler.
Ja, das finde ich dabei. Ja. Ja, deswegen ja. Ja, alles gut. Ja.
Kamera. 8. Habe ich eine 7. Was hast du für Schauspiel? 8 hast du
gesagt. 8, ja.
Kamera 8. Habe ich eine 7, glaube ich. Ja. Ausstattung, Set und Make-up.
Das wirkt alles stimmig. Ich wäre bei einer 9.
Habe ich eine 7? Also was habe ich? Make-up, Ausstattung.
Besonders, weil halt auch gerade die Ausstattung und so, wie alles ausschaut, dann auch für alle Filme so einen gewissen Ton vorgibt. 9.
Habe ich eine 8, ja. 8, ja. Effekte? Habe ich eine 8?
Ja, 8.
Okay. Und Musik habe ich eine 9.
Auch, ja, auf jeden Fall.
Okay. Dann kommen wir bei mir eine 7,8.
Also passt ja zu den allgemeinen Bewertungen, ja.
Und bei dir
irgendwas 8,5 wahrscheinlich.
8, 16, 24, 32 plus sind 59. geteilt durch 7, ein 8,4.
8,5 wäre ja ungefähr so meine Richtung
gewesen. Ich würde dem Ganzen eine 7 trotzdem geben.
Okay.
Mit dem Film.
Mhm.
Ja.
Gibt es da eine...
Ja, also man muss sagen, ich bin nicht der größte Iron Man-Fan.
Okay, warum?
Weil ich mit diesem Charakter nichts anfangen kann.
Okay.
Weiß ich nicht. Es ist für mich eine Art Batman.
Ja.
Bloß in...
Öffentlich.
Nee.
Lustig.
Nee. Batman ist einfach cooler. Der
ja
ist halt einfach der Ficker. Und Iron Man...
Der hat aber auch verdammt viele Probleme, weil er so ist.
Ja, aber...
Ich weiß schon, was du meinst. Batman, also, ey, ich kann
nicht... Ich finde, Iron Man ist der schlechtere Batman. Er ist genauso reich, er ist genauso intelligent. Nenn doch mal, ja...
Das Problem ist, ja, ja, dass... Nein. Ich verstehe genau, was du meinst. Das Problem ist, dass Batman seit seiner Entstehung schon immer Top-Liga war. Absolute Top-Liga. Und deswegen kann man nicht Iron Man nehmen und sagen, er ist jetzt auch Top-Liga und ihn gegen Batman stellen, der eigentlich erst in seiner Comic-Phase vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren richtig entdeckt wurde. Ja. Und ihn man dann aus dem Boden gestampft hat und alles, was vorher kam, entweder hochgelobt hat oder neu dabei aufgebaut hat und gesagt hat, ist doch toll gewesen.
War doch dabei.
Ja,
er war überall dabei.
Er
war dabei.
Ja,
ja, und...
Deswegen kann ich das komplett verstehen.
Ja, ja, ja. Und ich finde halt einfach, ja, es sind Slapstick-Momente und Witze dabei, aber das sind mir andere
Marvel-Filme
witziger und lustiger und finde ich interessant.
Aber deswegen finde ich es so interessant, weil man kann ganz gut... Also deswegen finde ich ja Iron Man und Batman Begins so gut, weil sie beide es schaffen, die Geschichte von einem Typ, der eigentlich mit der gleichen Basis hat.
Nee.
Geld.
Nee. Ja, nee. Nee. Mm-mm. Absolut nicht. Nee. Die Basis von Batman ist, dass seine Eltern gestorben sind.
Ja, aber die Basis seiner Superhelden-Daseins ist ja Geld.
Nee. Seine Eltern sind gestorben.
Ja, das ist, warum er das macht. Und deswegen ist Batman besser. Weil er also,
aber die Basis ist nicht, dass er ja Geld hat, sondern weil auch ohne Geld würde er das so machen.
Ja, aber...
Er hat halt Probleme dann, weil es nicht so einfach geht, aber er würde es halt trotzdem einfach machen.
Ja, halt und deswegen machen ist ja Batman besser.
Ja.
Weil er hat die bessere Origin-Story mit seiner Familie.
Ja.
Und deswegen ja von Anfang an. Er ist in der Mitte seines Lebens und hat dann eine Situation und verändert sich dann.
Ja.
So, aber er baut halt von Anfang an darauf zu, dass er irgendwann sowas tut.
Mhm.
Ja. Aber ich finde es spannend, dass eben beide Filme zu ähnlichen Zeiten rauskamen.
3 Jahre zuvor halt.
Mhm. War der 2005?
Der Batman Begins, ja. Dark Knight war 2008.
Ja, aber es sind ja trotzdem ähnliche Zeiträume. Okay. Wir werden Batman Begins gesehen haben und gesagt haben, okay, sowas Ähnliches kriegen wir mit ihm auch hin. Weil das ja auch gezogen hat. Ja, sie sind auch vom Ablauf relativ ähnlich. Batman Begins und Iron Man haben schon sehr große Ähnlichkeiten.
Er geht freiwillig zu Ra's al Ghul.
Nein, natürlich nicht von der Geschichte, sondern von der Storyaufbau. Wir haben erst diesen Rückblick.
What, Batman in Erdogan-Erfahrung?
Das sind ja Inhalte.
Okay.
Ja, natürlich hat er eine Nahtoderfahrung.
Ja.
Er wird erstmal zusammengeschnetzelt da oben in dem.
Nee.
Damit meine ich, dass es erstmal einen Rückblick gibt, dass man erklärt, wo kommt er alles her. Dann sehen wir einen Aufbau, wie er sich seine Rüstung und Zeug macht und dann geht er auf die Straße und legt los. Das meine ich. Allerdings bei Iron Man viel kürzer erzählt. Bei Batman geht ja ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde länger oder so.
Oh, weiß ich gar nicht.
Gar nicht?
Das sind 2 Stunden. Ja, vielleicht 2.
Der dauert 2,7 ungefähr. glaube ich, stand bei
Disney+. Ja, 126 Plus. Minuten halt.
Ja, fast nicht. Ja, 20 Minuten fast. Ja.
Ich weiß nicht, wie lange der Batman.
Ach so.
Ich weiß nur, dass der Iron Man 126 Minuten benötigt.
Ja, ja.
So, gut. Du gibst dem Film dann eine 8 oder was? Oder eine 9?
Ja, meine Durchschnittswertung halt 8,5.
Finde ich gut. 5,
okay. Ja.
Also 8.
Also ich muss abrunden.
Es gibt keine Rekordzahlen.
Wir haben aber das nie gemacht. Wir haben doch immer nur.
Nein. Ich gebe ja immer.
Du sagst immer noch deine Wertung, also, die du in deiner Liste hast.
Bestes Beispiel. Keine kommentiert. Ahnung. National Treasure.
Ja.
So. Das sind alles, die ganzen einzelnen Kategorien.
Ja.
Vielleicht eine 7 oder eine 8.
Ja, ich weiß.
Ich den Film eine 9.
Ich weiß. Das hast du aber immer du gemacht. Ich habe das gar nicht dann mehr kommentiert. Ja. Genau.
Okay. Ja. Gut. Kommen wir dann. Fazit haben wir jetzt gerade gemacht.
Ja.
Bewertungen. Also, der Link funktioniert ja gerade irgendwie nicht. Genau. Ja, das ist er. Der Amazon-Kunde. Weder Fisch noch Fleisch. Rezension aus Deutschland vom 2. März 2009. 2 von 5 Sterne. Grundsätzlich bin ich Comic-Umsetzungen nicht abgeneigt. Auch wenn deren Inhalt doch teilweise recht dünn ist. Natürlich können die beiden letzten Batman-Filme kein Maßstab sein, sonst würde wohl jeder andere Film nur mit einem Stern davonkommen. Ich hatte mir Iron Man gekauft, weil er die gleiche Qualität wie Transformers haben sollte. Und ich endlich mal einen powerordentlichen Effektknaller in meiner noch recht kleinen Blu-ray-Sammlung haben wollte. Transformers erfüllt meine Erwartungen zu 100%. Total stummsinnige Non-Stop-Action zum Genießen und Popcorn essen. Iron Man versucht im Gegensatz dazu ein wenig Anspruch einzubauen und übernimmt sich dabei gnadenlos. Die Story ist einfach nur zum Gellen. Die spärliche Action schlecht präsentiert und die Schauspieler wirken zum Teil richtig albern.
Ich weiß eben nie, ob er jetzt positiv ist oder negativ.
Naja, 2 Sterne ist eher negativ.
Achso, habe ich nicht gewusst, okay.
Also entweder macht man es stumpf wie Transformers und feuert absolute Deluxe-Action in brachialer Blu-ray-Qualität ab, oder man verkauft das Ganze mit Stil und Anspruch wie in den letzten beiden Batman-Filmen. Iron Man ist weder Fisch noch Fleisch.
Ja, aber das hat er ja versucht. Er hat versucht, Batman zu kopieren.
Ja, und hat es anscheinend für seine
Verhältnisse nicht geschafft.
Ja, ja, ja.
Von wann ist denn die Bewertung?
2009.
Ah, doch relativ nah. Okay, ja, passt. Das ist wahrscheinlich auch ungefähr so die Zeit, wo ich dann auch den gekauft habe.
Okay, ich habe vielleicht noch was Neues gefunden. Weltenmeister.
Welpenmeister?
Weltenmeister.
Achso, Welt.
Zu wenig Gehalt. Mit Iron Man wird eine weitere Marvel-Comic-Verfilmung angeboten. Man arbeitet alle Charaktere durch. Iron Man gehört mit zu den älteren Figuren, litt aber bereits in den Comics unter zu wenig Tiefe. Der Film versucht nun, die eigentliche Superheldengeschichte als Drama des Protagonisten herüberzubringen. 2 Drittel des Films sind vorüber, bevor Tony Stark seinen Anzug fertiggestellt hat und sein einzig ernstzunehmender Gegner auch für den Finalkampf ist quasi eine ältere, schlechtere Kopie seiner Persönlichkeit ohne besondere Fähigkeiten. Das kann ich auch noch bewerten.
Der Endkampf ist ein bisschen.
Nein.
Also.
Mir geht es auf den Sack, wenn in jedem ersten Superheldenfilm, also Origin-Superheldenfilm ist, der hat die gleichen Fähigkeiten wie der Superheld. Das geht mir auf den
Sack. Ja, das
ich kann das nicht mehr. Black Panther, Iron Man jetzt hier.
Captain America, alles ist gleich.
Ey.
Finde ich auch bescheuert.
Obwohl dies recht sauber aufgebaut wird, vermag der Film weder bezüglich der Glaubwürdigkeit seiner Figur noch beim charakterlichen Wandel des Helden den Zuschauer zu überzeugen. Zu oberflächlich bleiben die Charaktere, zu wenig Tiefe wird geboten und zu klischeehaft ist die Geschichte. Hinzu kommen manche Fragwürdigkeiten und Logiksprünge. Wären da nicht die größeren Namen der Schauspieler? So könnte man es als Pilotgeschichte für eine triviale TV-Serie ansehen. Der Film als Filmwerk betrifft dies nicht. Er ist durchaus gutes Handwerk mit einer sogar hervorragenden Tricktechnik, die sich aber nicht in den Vordergrund drängt. Nur weiß man als Zuschauer nicht recht, was man eigentlich sieht. Es ist keine Superheldengeschichte à la Marvel, keine Anti-Waffen-Collage, keine wirkliche Actionreißer oder ein Drama. Beispielhaft dafür sind auch die wie Fremdkörper wirkenden Einschlüsse von Humor und Romanze. Wäre das Finale nicht ganz besonders von all den negativen Punkten betroffen, dann würde man dem Film noch eine mittelmäßige Note
zweifeln. Aber er ist halt eine Mischung aus all dem. Können.
So aber gerät man in Zweifeln und muss schließlich angesichts des Produkts DVD doch abwerten. Denn außer der Scheibe, die neben dem Film nur eine Filmwerbung als extra
und beim Kapitelmenü nicht mal Szenenbilder offeriert, gibt es nichts. Und das ist zu wenig. Im Fazit erhält diese DVD nur noch 2 Sterne. Ich glaube, er hat gerade mehr die DVD bewertet als den
Film. Aber das heißt, nach seiner Bewertung darf ein Film nur eine Art sein. Praktisch. Er sagt, wenn es ein Action, also wenn es ein Actionfilm ist, dann muss es nur Action geben. Und wenn ein Film ein Actionfilm ist und dann ist noch ein bisschen Drama mit dabei und noch ein bisschen Romantik, weil noch ein Charakter mit dabei ist, dann ist es ihm zu viel. Wie soll es denn funktionieren? Was soll denn das dann sein? Dann schauen die Kriegsdoku.
Ich
verstehe das. Also das verstehe ich nicht.
Ja.
Natürlich muss ein Film alles ein bisschen, also nicht alles, aber ein bisschen was abdecken, weil sonst ist es ja komplett eintönig. Dann ist es ein Monumentalkriegsfilm.
Hm.
Ja.
Okay, ich schließe die Bewertungen ab mit Benny aus dem Jahre 14. Juli 2021.
2021, oh, ist richtig aktuell.
Das ist sehr aktuell.
Ja.
Er schreibt, gut. Damit
4 Sterne?
3 Sterne.
Ey, der hat auch kein Mathe studiert, oder?
Nee.
Weil gut wäre ja mindestens 4.
Nee, gut ist 2.
Also, 3. Wir wären ja 4 Sterne.
2.
Ja, aber es gibt ja.
Ach so, nee.
Also, doch, das stimmt ja. Weil 5 Sterne ist ja 1 und 0 Sterne wäre dann 6.
Ja.
Und dann sind es ja eigentlich 4 Sterne, ist die 2.
Ja.
Aber ist ja gut.
Ja.
Aber er sagt, ist 3.
Ja. Genau. Mein Lied ist Highway to Hell.
Okay.
Genau.
Back in Black.
Auch sehr gut. Dann schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.
Jo.
Folgt uns auf Instagram. Gibt eine 5-Sterne-Bewertung.
Und wir sehen uns, wenn
die
es wieder heißt.
Die nächsten Wochen, das bin ich.
Ich dachte, du hattest einen Hänger.
Die nächsten Wochen werden wieder sehr viel mit Marvel
ja. haben. Ja,
also
wir werden das Phase die Phase 1 abschließen.
Genau. Ja, dann hören wir uns, wenn es wieder heißt.
Super Stream Brothers.
Ciao.
Ciao.
Wir sind auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu finden, sowie auf YouTube. Folgt uns gerne auf Instagram oder Threads. Aktiviert die Glocke, um keine neue Folge zu verpassen. Empfehlt uns gerne weiter.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Und alles Restliche findet ihr in den Show Notes.
Zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt frisch und gesund. Ciao, eure Super Streaming Brothers.
Werbung. Was? Die Folge ist noch nicht rum? Nee, noch nicht ganz. Ich habe da noch was für euch. Ich produziere nämlich nicht nur den Podcast Super Streaming Brothers, sondern auch Plotjumper. Per Podcast durch das Chaos. Und ja, der Name hält, was er verspricht. Wir springen von Geschichte zu Geschichte, Legende zu Legende oder von Mythos zu Mythos. Ein wildes Fest rund um den Globus. Mal landen wir im antiken Griechenland, dann treiben wir uns an den Ufern des Nils herum oder stellen uns gewaltigen Drachen, die mehr Zähne als Geduld haben. Denn Geschichten werden seit Jahrtausenden erzählt und oft steckt da viel mehr drin, als man auf den ersten Blick erkennt. Was bedeutet eigentlich die 7 Zwerge? Was hat es mit der Sintflut in der Bibel auf sich und warum trägt der Pfau Augen im Gefieder? Kommt mit mir auf einen Plotjump und werdet selbst zu Plotjumpern.
Werbung Ende!